Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Winter und begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Wir gehen jetzt zurück ins Berlin der 49er Jahre und lernen vier junge Leute kennen. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob du uns vier auch vorstellst, doch, von deinen Passagen her.
Nee, zwei.
Okay, nur zwei junge Leute, aber Sie werden sehen, dass Claire Winter, die ja sehr erfolgreich jetzt schon gestartet ist mit ihrem neuen Roman, dass sie ganz toll ist darin, die Zusammenhänge, die hier aufgezeichnet werden und erzählt werden, nochmal Ihnen darzulegen. Ganz wichtig, vielleicht ganz nur zum Start, dass Vera Lessing, die wir hier kennenlernen, gerade ihren Jugendfreund und ihren engsten Vertrauten verloren hat, der bei einem Autounfall in Köln ums Leben gekommen ist. Und wir fragen uns schon auf den ersten Seiten, ob das tatsächlich ein Unfall war, wie es dargestellt wird, oder ob dahinter mehr steckt. Und was sich daraus entwickelt, ist eine so spannende Geschichte, die ich als Lektorin auch zum ersten Mal vor gut anderthalb Jahren schon gelesen habe und es nicht mehr aus der Hand legen konnte. Deswegen hören Sie zu und kaufen Sie später. Dankeschön.
So, ich hoffe, dass mich alle gut verstehen können. Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Ich freue mich sehr, hier zu sein und Ihnen meinen neuen Roman, Die geliehene Schuld, vorzustellen und auch daraus zu lesen. Und ganz besonders freue ich mich, das hier im Rahmen von der Leipziger Buchmesse machen zu können. Ja, die geliehene Schuld spielt, wie ja eben schon ein bisschen eingeführt worden ist, in den Jahren 1948, 49, in den Nachkriegsjahren. Und es geht um vier junge Menschen, um Vera, Jonathan, Marie und Lina, die eigentlich nur die Erinnerung an den schrecklichen Krieg hinter sich lassen wollen, die davon träumen zu leben und sich eine Zukunft aufzubauen und nicht ahnen, dass ihr Schicksal schon bald in sehr gefährlicher Weise mit der Vergangenheit und den politischen Verstrickungen ihrer Zeit verbunden sein wird, nämlich mit den Seilschaften ehemaliger Nationalsozialisten und den Machenschaften der Geheimdienste. Ich bin auf die Idee zu diesem Roman gekommen, als ich noch an meinem letzten Buch gearbeitet habe und damals Recherchen angestellt habe und dabei auf die Organisation Gehlen gestoßen bin, die ja eine Vorläuferorganisation des späteren BND war. Und die Geschichte fand ich so unglaublich, dass sie mich nicht mehr losgelassen hat und mit dazu beigetragen hat, dann auch, dass dieser Roman entstanden ist. Und sie ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger historischer Hintergrund und spielt für die Ereignisse in diesem Roman auch eine große Rolle. Mein Roman selbst beginnt im Frühsommer 1949, kurz nach Ende der Berlin-Blockade und nachdem in Bonn gerade die Verfassung für die zukünftige Bundesrepublik verabschiedet worden ist. Vera Lessing, du hattest das ja eben schon so ein bisschen erwähnt, eine junge Redakteurin, die für den Kulturteil einer Berliner Zeitung arbeitet und die eigentlich nichts mehr mit Politik und Aufarbeitung zu tun haben will, ist eine der Hauptfiguren. Und Vera hat im Krieg ihren Mann und ihre Eltern verloren und hat eigentlich das Gefühl, dass gerade so ein bisschen Leichtigkeit in ihr Leben zurückgekehrt ist. Doch das soll sich ändern, als sie an diesem Tag in die Redaktion kommt. Sie erfährt, wie gesagt, von diesem Unfall von ihrem Jugendfreund und Kollegen Jonathan Jakobsen, der eigentlich von einer Recherchereise aus Österreich und Italien zurückerwartet wird. Es ist ein sehr tragischer und dramatischer Moment, der sich relativ zu Beginn des Buches abspielt und für die Geschichte von großer Bedeutung ist, die dann weiter geschieht und Veras Leben auch vollständig verändern wird. Und aus diesem Kapitel werde ich jetzt als erstes etwas lesen. Und wie gesagt, Vera hat gerade von diesem schrecklichen Unglück erfahren und ist im Büro ihres Chefredakteurs gewesen und will das eigentlich nur verlassen. Als sie das Büro des Chefredakteurs verlassen hatte und mit bleichem Gesicht den Gang zurück durch die Tischreihen zu ihrem Arbeitsplatz ging, nahm sie die verstohlenen Blicke der Kollegen wahr. Vera ignorierte sie und griff wie betäubt nach ihrer Tasche und Strickjacke. Sie war Lubowitzki dankbar, dass er sie vor allen anderen informiert hatte. Das Entsetzen und die Bestürzung der Kollegen miterleben zu müssen, wenn sie von Jonathans Tod erfuhren, hätte sie nicht ausgehalten. Plötzlich wollte sie nur noch hier raus und alleine sein. Sie fühlte, wie in ihrem Inneren der Schmerz noch immer gegen die schockartige Gefühlslosigkeit kämpfte, während sie im Hinausgehen gleichzeitig versuchte, sich auf die nächstliegenden Dinge zu konzentrieren. Ihre Tasche und Strickjacke auf den Gepäckträger zu klemmen, ihr Fahrrad aufzuschließen, auf den Sattel zu steigen und in die Pedale zu treten. Instinktiv fuhr sie den Weg nach Hause, doch auf halber Strecke wurde ihr bewusst, dass sie die Einsamkeit in ihren vier Wänden nicht ertragen würde. Bevor es ihr wirklich klar wurde, änderte sie die Richtung und fuhr zum Ufer der Spree. An einer Stelle, wo die Überbleibsel einer kleinen Parkanlage erhalten geblieben waren, stieg sie ab. Sie war hier manchmal auch mit Jonathan gewesen. Die Bäume, die direkt nach dem Krieg noch am Ufer standen, waren in einem der eisigen Winter abgeholzt worden, als die Berliner auf der verzweifelten Suche nach Brenn- und Heizmaterial gewesen waren. Aber einige Sträucher waren nachgewachsen und neben dem Weg blühten ein paar verwaiste gelbe Dotterblumen. Vera ließ sich auf einen Baumstumpf sinken. Jonathan war tot. Plötzlich merkte sie, wie ihr die Tränen über die Wangen liefen. Sie hatten einander bei so viel Schrecklichem beigestanden und den Krieg überlebt. Wie konnte es sein, dass er nun so sinnlos beim Unfall ums Leben kam? Jetzt wird alles wieder gut, hörte sie seine Stimme und eine Erinnerung drängte sich jäh vor ihre Augen. Es war wenige Monate nach Kriegsende gewesen, nach der Kapitulation. Die Amerikaner hatten endlich Berlin erreicht und die ersten Wochen, während derer sie unter der Willkür und den Grausamkeiten der sowjetischen Besatzer leiden mussten, waren vorüber, als Jonathan eines Abends mit einer Flasche Branntwein in der Hand vor der Tür stand. Er hatte sie im Tausch gegen seine Uhr und zwei silberne Messer auf dem Schwarzmarkt erstanden. Wir leben noch, Vera. Das ist das Einzige, was zählt und darauf trinken wir jetzt. Seine Augen sprühten. Und etwas an seinem Enthusiasmus hatte sie damals aus ihrer Apathie gerissen, mit der sie seit Monaten das Leben zu ertragen versuchte. Bevor sie Nein sagen konnte und wusste, wie ihr geschah, hatte sie schon die Straße entlang mit sich gezogen und sie waren in der Dunkelheit die Treppen eines unbewohnten, halb zerstörten Hauses bis auf das flache Dach hinaufgestiegen. Nicht einen Moment hatten sie darüber nachgedacht, dass es hätte einstürzen können. Unten hatte man im Licht des Mondes die gespenstische Silhouette der Ruinen von Berlin gesehen, die nur gelegentlich von dem vorbeifahrenden Scheinwerferlicht eines Armeefahrzeuges erhellt wurden. Jonathan öffnete die Flasche und nahm einen Schluck. Das ist also übrig geblieben vom tausendjährigen Reich, sagte er nüchtern. Dann ließ er sich nach hinten sinken und starrte mit den im Kopf verschränkten Armen in den Sternenhimmel. Ehrlich, ich habe oft nicht geglaubt, dass wir es schaffen, Vera, dass wir überleben werden. Sie verstand, was er meinte. Es gab so viele Situationen, in denen sie hätten sterben können und immer wieder in Gefahr geraten waren. Und Jonathan hatte sich noch dazu nie an das System anpassen können. Sein Vater, ein Sozialdemokrat, war schon in den 30ern verhaftet worden und nachdem Jonathan selbst sich weigerte, in die Nationalsozialistische Partei einzutreten, versagte man ihm nicht nur den Zutritt zu einer der renommierten Journalistenschulen, sondern er wurde auf die berüchtigten Listen derjenigen gesetzt, die durch die Gestapo überwacht wurden. Mehrere Male verhaftete und verhörte man ihn, ja misshandelte ihn sogar, ließ ihn aber unter Drohung immer wieder frei, bis er schließlich für die Front eingezogen wurde. Ein Granatsplitter war sein Glück und Unglück zugleich. Er wurde so schwer verletzt, dass er viele Monate im Krankenhaus verbrachte und ein Arzt ihm am Ende bescheinigte, dass er für den Dienst an der Waffe nicht mehr zu gebrauchen sei. Sie hatte noch gut in Erinnerung, wie glücklich er trotz seines schmerzenden Arms und Beins war, als man ihm diesen Befund mitteilte. In jener Nacht auf dem Dach hatten sie sich besinnungslos betrunken. Vera entsann sich, wie der Alkohol in ihrer Kehle brannte. Sie selbst war sich damals nicht sicher, ob sie wirklich glücklich sein konnte, überlebt zu haben, oder ob nicht einfach zu viel geschehen war, das sie verändert hatte. Wir werden Zeit brauchen, aber wir werden es hinter uns lassen, Vera, glaub mir, hatte Jonathan gesagt, als würde er ihre Gedanken erraten. Sie unterdrückte ein Schluchzen, als sie ihn vor sich sah, wie er damals in der Dunkelheit den Kopf zu ihr gewandt hatte, schon ein wenig betrunken, aber mit einem so überzeugenden Lächeln, dass sie ihm geglaubt hatte. Alles in Ordnung, Fräulein? Ertönte in diesem Augenblick eine Stimme neben ihr. Ein junger Arbeiter, der seine Schirmmütze in der Hand hielt, war besorgt vor ihr stehen geblieben. Sie wischte sich hastig die Tränen von den Wangen. Ja, danke. Es ist nichts. Ich brauche nur einen Moment für mich. Nur zögernd ging der junge Mann weiter, drehte sie sich auch doch noch einige Male nach ihr um. Sie wünschte, sie hätte mit irgendjemandem, der Jonathan genauso gut gekannt hatte wie sie, reden und ihren Schmerz teilen können. Aber er hatte keine Angehörigen mehr gehabt. Seine Familie war genau wie ihre eigene bei einem Bombenangriff in Berlin ums Leben gekommen. Doch dann fiel ihr jemand ein, den sie über seinen Tod informieren musste, Theo. Die Goldbar lag in Wilmersdorf im Keller eines schmalen Hauses, das wie durch ein Wunder zwischen zwei Ruinen unzerstört geblieben war. Kein Schild wies auf das Etablissement hin, zu dem er nur gelangte, wenn man den schuttgesäumten Pfad hinter den Mauerresten folgte. Theo Helmstedt, der Besitzer, hatte die Bar kurz nach dem Krieg eröffnet. Zunächst illegal, später mit einer Lizenz, die er durch seine Verbindung zu einigen Offizieren des amerikanischen Militärs erlangt hatte, mit denen er damals dubiose Schwarzmarktgeschäfte abwickelte, wie Jonathan Vera einmal erzählt hatte. Die muskelbepackte Gestalt des Barbesitzers, die trotz seines Hemdes und der Fliege noch erkennen ließ, dass er früher einmal sein Geld als Boxer verdient hatte, war auf den ersten Blick einschüchternd. Fassungslos blickte der Barbesitzer sie jetzt an, als er hörte, was Schreckliches geschehen war. Er und Jonathan waren eng befreundet gewesen. Theo sank auf einen der hohen Hocker. Bei einem Unfall? Ja, es ist am Freitag passiert in Köln. Veras Augen waren angeschwollen und noch immer vom Weinen gerötet. Den ganzen Nachmittag war sie ziellos durch die Stadt gefahren, bevor sie am frühen Abend zur Goldbar gekommen war. Verdammt, wie kann man denn am helllichten Tag von einem LKW angefahren werden? Entfuhr es Theo. Auf seinem Gesicht, dessen rechte Wange zwei Narben zierte, spiegelte sich Bestürzung und Trauer. Die Goldbar war noch nicht sehr voll. Klänge von Jazzmusik ertönten im Hintergrund auf dem alten Grammophon. Rika, die Barfrau, die noch nicht allzu viel zu tun hatte, hatte sich diskret abgewandt. Trotzdem spürte Vera, wie man zu ihnen sah. Die Klientel der Goldbar bestand aus einer eigenwilligen Mischung. Von zwielichtig bis mondän war hier alles vertreten, bis hin zu Militärangehörigen der alliierten Besatzer. Und wahrscheinlich wirkte sie in ihrem Sommerkleid und der Strickjacke seltsam fehl am Platz. Der Fahrer soll angetrunken gewesen sein, erklärte Vera und fragte sich dabei, wie man das eigentlich hätte feststellen können, wenn der Mann doch einfach weitergefahren war. Sie sah zu, wie Theo nach einer Flasche griff und zwei Gläser füllte. Whisky oder Bourbon, sie hatte keine Ahnung. Seine wundersame Fähigkeit, trotz der wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten stets begehrte alkoholische Getränke anbieten zu können, war eines der Geheimnisse für den Erfolg seiner Bar. Theo leerte das Glas in einem Zug und sie tat es ihm nach. Eine Weile schwiegen sie. Sie sah, wie er seine kräftigen Hände zu Fäusten ballte. Weißt du, ich habe in meinem Leben viele Menschen getroffen, aber nur eine Handvoll, die wirklich Charakter hatten. Jonathan gehörte dazu. Er hat mir selbst mal sehr aus der Klemme geholfen. Vera blickte ihn an. Die Wege der zwei Männer hatten sich in den Wirren der letzten Kriegsmonate gekreuzt. Jonathan hatte ihr gegenüber einmal erwähnt, dass damals etwas Dramatisches geschehen war, das den Grundstein für die Freundschaft der beiden ungleichen Männer gelegt hatte. Ihre Finger umfassten das Glas. Ja, Jonathan hat eine Geradlinigkeit und Ehrlichkeit besessen, die es selten gibt. Manchmal habe ich ihn darum beneidet, gestand sie. Ja, Vera ist wirklich untröstlich über diesen Tod von Jonathan und am Boden zerstört. Aber am nächsten Tag bekommt sie ein Päckchen, das Jonathan kurz vor seinem Tod noch aus Köln an sie geschickt hat. Und dieses Päckchen enthält vertrauliche Rechercheunterlagen und einen Brief, der deutlich macht, dass Jonathan bedroht wurde und verfolgt wurde. Und er bittet Vera in diesem Schreiben, dass für den Fall, dass ihm etwas passieren sollte, sie bitte unbedingt seine Recherchen zu Ende und zur Veröffentlichung bringen soll. Er warnt sie aber auch gleichzeitig, dass ihm niemand trauen kann, nicht einmal den Kollegen in der Redaktion. Und Vera begreift so voller Entsetzen, dass Jonathan nicht einfach bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, sondern dass man ihn anscheinend wirklich umgebracht hat. Aus seinen Unterlagen kann sie erkennen, dass er Nachforschungen über Kriegsverbrecher angestellt hat, aber auch über die Flüchtlingsbewegung in Europa, die zu dieser Zeit ja sehr stark und intensiv in diesen Jahren nach dem Krieg noch waren. Und auch über die Vergabe von Visa und Pässen. Aber die Verbindung zu allem ist der Name einer jungen Frau, den Vera auch in den Unterlagen findet, nämlich von Marie. Vera kennt ihren Nachnamen nicht, aber sie weiß, dass diese junge Frau Jonathan sehr, sehr viel bedeutet hat. Und Diese Marie ist 20 und an dieser Stelle führt über die Nachforschung von Vera die Geschichte zurück in das Jahr 1948. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass der Roman auf zwei Zeitebenen spielt. Und diese Marie ist gerade 20, hat im Parlamentarischen Rat im Stab von Adenauer angefangen, als Sekretärin zu arbeiten und lebt mit ihrer Familie in Köln. Ihr Vater, den sie sehr geliebt hat, ist im Krieg gefallen und Marie hat sich eigentlich nie richtig mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Doch eines Tages entdeckt sie in der Zeitung ein Foto von einem Angeklagten im Wilhelmstraßenprozess. Das ist einer der Nachfolgeprozesse der Nürnberger Prozesse gewesen. Und dieser Mann ist ein ehemaliger Vorgesetzter und Kollege ihres Vaters gewesen. Und zum ersten Mal bekommt Marie Zweifel. Er hat, das muss ich noch dazu sagen, genau wie ihr Vater für das Reichssicherheitshauptamt gearbeitet. Und zum ersten Mal bekommt sie Zweifel, ob ihr Vater wirklich der ehrbare Offizier war, als den ihn ihre Familie immer hinstellt. Und sie beginnt zu Hause Fragen zu stellen. Dort trifft sie aber auf eine große Abwehr und so eine regelrechte Mauer des Schweigens. Und man setzt sie auch sogar unter Druck, was Maries Willen herauszubekommen, was ihr Vater getan hat, nur noch verstärkt. Und sie fährt schließlich nach Nürnberg, um selbst an einem der Prozesstage zu hören, was man diesem Vorgesetzten und Kollegen ihres Vaters vorwirft. Das, was sie dort in Nürnberg im Prozesstag hört, erschüttert sie sehr, an die ganzen Zeugen zu hören. Und sie trifft dort aber auch Jonathan Jakobsen, den Journalisten und Freund von Vera, wieder, den sie in Bonn kennengelernt hat, und macht die Bekanntschaft einer jungen Frau, nämlich von Lina Löwy, die ihre Familie durch die Nazis verloren hat. Lina geht es an diesem Tag nicht besonders gut, das bekommt Marie mit. Sie ist gesundheitlich angeschlagen und Marie bietet ihr deshalb an, dass sie doch nicht nach Düsseldorf, wo Lina wohnt, nach Hause fahren soll, sondern bei ihr in der Pension übernachten kann, weil in ihrem Doppelzimmer ohnehin noch ein zweites Bett frei ist. Und die beiden Frauen nehmen am nächsten Tag den Zug zurück nach Köln und Düsseldorf. Und aus diesem Kapitel werde ich jetzt noch mal etwas lesen. Nürnberg-Bonn. Die Fahrkarten bitte, meine Damen, ertönte eine dröhnende Stimme. Schwungvoll hatte der Schaffner die quietschende Tür ihres Abteils geöffnet. Marie und Lina waren abrupt in ihrem Gespräch verstummt. »Na, ein Abteil ganz für sich allein, da haben Sie ja Glück«, sagte er mit einem Augenzwinkern zu den beiden jungen Frauen, als er ihre Fahrkarten mit einer großen silbernen Zange entwertete. »Die nächste Station ist dann Köln. Noch eine gute Fahrt.« »Wir sind gleich da«, entfuhr es Lina ungläubig. Sie hatten beide nicht mitbekommen, wie die Zeit vergangen war. Tatsächlich war draußen bereits die vertraute Landschaft am Rhein zu erkennen, bemerkte nun auch Marie, als sie den Kopf zum Fenster wandte. Fast bedauerte sie es. Sie wollte sich noch nicht von Lina verabschieden und spürte, dass es dieser nicht anders ging. Seit es Lina gestern Nachmittag etwas besser gegangen war, hatten sie ununterbrochen geredet, bis tief in die Nacht und weiter heute früh, als sie sich beide auf dem Weg zum Bahnhof gemacht hatten. Sie hatten Linas Koffer aus dem Schließfach geholt und beschlossen, einen gemeinsamen Zug zu nehmen, da sie in die gleiche Richtung fahren mussten. Köln und Düsseldorf lag schließlich nicht weit voneinander entfernt. Ein Gefühl der Verbundenheit herrschte zwischen ihnen, seit sie am gestrigen Nachmittag in diesem kahlen, heruntergekommenen Zimmer der Pension zusammen auf ihren Betten gesessen hatten. Lina hatte ihr vom Schicksal ihrer Familie erzählt und sie selbst hatte ihr daraufhin ihre schrecklichen Ängste wegen ihres Vaters gestanden. Es war eine Befreiung gewesen, ihre Befürchtungen auszusprechen, stellte Marie noch immer fest, obwohl sie sich im gleichen Augenblick vor Linas Reaktion gefürchtet hatte. Davor, dass sie auf einmal ihren Hass und ihre Abneigung zu spüren bekommen könnte. Marie hätte es verstanden. Doch zu ihrer Überraschung hatte sich auf Linas Gesicht etwas ganz anderes gezeigt. Etwas, womit sie am allerwenigsten gerechnet hatte. Mitgefühl. »Das tut mir sehr leid für dich. Es muss schwierig für dich sein, damit klarzukommen, dass dein Vater so etwas getan haben könnte«, sagte sie. Vielleicht lag es daran, dass die gesamte Situation so ungewöhnlich war. Vielleicht auch nur an der Ehrlichkeit, die sie hinter Linas Worten spürte. Doch plötzlich war alles aus Marie herausgebrochen. Sie erzählte, wie sehr sie gelitten und getrauert hatte, als sie mit gerade 16 Jahren erfahren hatte, dass ihr Vater an der Front gefallen war. Wie sehr sie ihn geliebt hatte und wie sie, ausgelöst durch das Foto von Ernst Schulenberger in der Zeitung, angefangen hatte, Fragen zu stellen. Dieser Gedanke, dass er an all dem beteiligt war, dass er ein ganz anderer Mensch war, ist einfach unerträglich. Es kommt mir mit einmal vor, als hätte ich ihn gar nicht richtig gekannt. Während sie sprach, waren Marie die Tränen über die Wangen gelaufen. Und gleichzeitig hatte sie sich geschämt, dass sie angesichts dessen, was Linas Familie widerfahren war, überhaupt etwas davon erwähnte. Verzeih, wie kann ich nur von mir reden? Hastig wischte sie die Tränen weg, als Lina sich zu ihr beugte und sanft ihren Arm berührte. Es ist in Ordnung, wirklich. Ich meinte es ehrlich, als ich sagte, es tut mir leid für dich. Eine unerwartete Wärme schlug ihr aus den dunkelbraunen Augen der anderen Frau entgegen. Marie blickte sie ungläubig an. Aber verstehst du denn nicht? Mein Vater gehört vielleicht zu den Menschen, die daran beteiligt waren, dass all dieses Grauen geschehen ist. Aber du kannst doch nichts dafür, was dein Vater oder die anderen getan haben. Marie hatten die Worte gefehlt, denn sie war sich nicht sicher, ob sie an Linas Stelle dieselbe menschliche Großzügigkeit besessen hätte. Ich verstehe dich nicht. Müsstest du die Deutschen nicht hassen? Entfuhr es in einem Anflug von Ehrlichkeit. Einen Moment lang sagte Lina nichts. Sie presste die Lippen zusammen. Ja, vielleicht. Manchmal empfinde ich ja auch Hass. Vor allem, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Menschen daran beteiligt waren und gewusst haben, was mit den Juden passiert und es sogar gut fanden. Aber meistens macht es mir mehr zu schaffen, dass ich es einfach nicht verstehe. Deshalb gehe ich auch zu den Prozessen. Sie brach ab, bevor sie zögernd fortfuhr. Es ist wie ein Zwang. Ich hoffe, dass ich etwas erfahre, etwas, das es mir möglich macht, zu begreifen, warum sie das getan haben. Aber bis jetzt habe ich das noch nicht. Marie verstand sie nur zu gut. Es war ihr heute nicht anders gegangen. Auch sie hatte gehofft, in Nürnberg Antworten zu bekommen. Doch stattdessen waren die Fragen nur noch mehr und das Entsetzen so groß geworden, dass sie es kaum ertragen konnte. Ninas Hände umfassten die Teetasse. Mein Bruder, er hat nie verstanden, dass ich nach Deutschland zurück wollte, gestand sie, als sie ihre Tasse wieder absetzte. In all den Jahren in Amerika habe ich mich immer danach gesehnt, zurückzukehren. Wir haben uns deshalb oft gestritten. Aber ich fand, nicht zurückzukehren würde bedeuten, dass die Nazis und Hitler am Ende doch gewonnen hätten. Und diesen Triumph wollte ich ihnen einfach nicht gönnen. Beinahe trotzig hob sie das Kinn und Marie erfasste eine Welle warmer Sympathie für sie. Sie mochte Lina. Vom ersten Augenblick an war es ihr so gegangen, auch wenn sie sich gar nicht gekannt hatten. Hinter ihrer zierlichen Gestalt verbarg sich ohne Frage ein kämpferischer Geist, der nicht bereit war, die Opferrolle anzunehmen. Sie stellte fest, dass sie gerne mehr über sie wissen wollte. War es sehr schlimm für dich, als du und dein Bruder Deutschland damals allein ohne eure Eltern verlassen musstet? Erkundigte sie sich vorsichtig. Ja, vor allem am Anfang war es furchtbar. Ich habe nächtelang in New York geweint. Lina beschrieb, wie unendlich fremd sie sich in dieser riesigen, lauten Stadt mit den Wolkenkratzern, den vielen Wagen und ständigen Sirenen gefühlt hatte. Ihre Tante und ihr Onkel, die selbst drei Kinder hatten, waren ihnen gegenüber fürsorglich gewesen. Doch sie besaßen selbst kaum etwas. Und so war sie nie den Eindruck losgeworden, dass sie für ihre Verwandten letztendlich eine Belastung war. Die beunruhigenden Nachrichten, die schon bald von Deutschland bis nach Amerika drangen, hatte man versucht, vor ihnen, den Kindern, geheim zu halten. Aber natürlich bekamen wir mit, wie die Erwachsenen heimlich flüsterten und ihre Gesichter blass vor Sorge wurden, wenn sie von den Transporten gen Osten sprachen, sagte Lina. Während sie erzählte, war es draußen längst dunkel geworden. Die kleine Lampe spendete nur wenig Licht in dem Pensionszimmer und Schatten krochen an den Wänden hoch, die die Vergangenheit lebendig werden ließen. Mein Onkel, den sonst nie etwas aus der Ruhe bringen konnte, wurde nervös und betonte auf einmal ständig, wie gut es sei, dass so ein großer, weiter Ozean zwischen uns und Deutschland läge. Lina runzelte bei der Erinnerung daran die Stirn. Ihre Finger strichen erneut und umrannte angeschlagene Teetasse. Mit der Zeit waren die Karten und Briefe ihrer Eltern aus Deutschland dann immer seltener geworden. Und als schließlich gar keine mehr kamen, hatte sie gewusst, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste, auch ohne, dass es jemand aussprach. Maries Magen krampfte sich bei der Vorstellung zusammen. Trotzdem bin ich nach dem Aufstehen weiter jeden Morgen nach unten zum Briefkasten gelaufen und habe auf den Postboten gewartet, fuhr Lina fort. Manchmal hatte der Mann ihr einen Bonbon geschenkt. Vielleicht kommt morgen ein Brief, hatte er gesagt, wenn er ihr enttäuschtes Gesicht sah, während sie die Briefe durchging, und sie hatte nur genickt. Ja, bestimmt. die Treppe wieder hoch, schien er danach endlos, jede Stufe wie ein nicht zu überwindendes Hindernis. Marie sah die 12-jährige Lina vor sich und dachte daran, wie behütet und geschützt dagegen ihre eigene Kindheit in Berlin verlaufen war. Zu ihrer Überraschung fragte Lina sie danach. Marie erzählte, dass sie in Berlin aufgewachsen war, wo auch Lina einige Zeit mit ihrer Familie gewohnt hatte. Nicht einmal weit entfernt von den Weißenburgs in Dahlem. Verwundert stellten die beiden jungen Frauen fest, dass sie die gleichen Straßen kannten, die gleichen Parks und Geschäfte von früher, sogar den Süßwarenladen von dem dicken Herrn Lemke, der die köstlichsten Karamellbonbons der Stadt verkaufte, die so lecker waren, dass man nicht aufhören konnte, davon zu essen, bis man Bauchschmerzen bekam. Marie kicherte, als Lina ihr offenbarte, dass sie einmal ganz krank geworden sei, weil sie zu viel davon genascht habe. Für einen Augenblick fiel alle Schwere von ihnen ab, während sie die Bilder aus ihrer Kindheit vor Augen hatte. Marie nahm wahr, dass sie hier saßen und sich so vertraut wie zwei Freundinnen unterhielten, die sich schon Ewigkeiten kannten. Tatsächlich hätten sie sich schon als Kinder in Berlin begegnen können, dachte sie. Im Park oder in der Schule. Oder Linas Familie hätten und ihre hätten Nachbarn sein können. Marie war sicher, dass sie sich schon damals gut verstanden hätten und Freundinnen geworden wären. Und dann wurde ihr auf einmal klar, dass das niemals geschehen wäre. Mit einem schalen Geschmack im Mund erinnerte Marie sich daran, was man ihnen damals im Rassekundeunterricht in der Schule eingebläut hatte. Die bellenpredigende Stimme von Herrn Hinrichs, ihrem Lehrer, der immer mit ihnen sprach, als wären sie alle beim Militär, hatte sie nicht vergessen. Sie hatte den Unterricht gehasst und oft schlechte Noten gehabt. Das Fragment einer Erinnerung tauchte je aus den Tiefen ihres Unterbewusstseins auf. Sie sah ihren Vater, wie er vor ihr stand. Manche Dinge gefallen einem nicht, aber man muss sie trotzdem tun, Marie, hatte er mit mildem Tadel gesagt. Ob ihr Vater so auch über andere Dinge gedacht hatte? Ein bitteres Gefühl stieg in ihr hoch, wahrscheinlich. Sie spürte Linas Blick auf sich, die ihren Stimmungswechsel mitbekommen hatte. Ich musste gerade wieder an meinen Vater denken. Maries Finger kneteten den Rand der fadenscheinigen Überdecke. Das Schlimmste ist diese Ungewissheit, dass ich einfach nicht genau weiß, was er getan oder gewusst hat. Manchmal habe ich Angst, dass ich ihm vielleicht Unrecht tue und in anderen Momenten, an Tagen, an denen ich solche Dinge wie heute beim Prozess erfahre, denke ich, dass alles noch viel schlimmer ist, als ich es auch nur ahne. Sie verstummte. Lina zögerte. Wenn es dir so geht und du dir sicher bist, dass du mit der Wahrheit leben kannst, dann musst du sie auch für dich in Erfahrung bringen. Marie nickte. Ja, das muss ich, erwiderte sie leise, denn sie wusste, dass sie anders keinen Frieden finden würde. Ja, aus dieser Freundschaft zwischen Marie und Lina entwickelt sich wirklich etwas Besonderes und es führt auch dazu, dass Marie ihre Nachforschungen verstärkt, bei denen ihr dann schließlich Jonathan hilft, der sehr schnell herausbekommt, als er über ihren verstorbenen Vater recherchiert, dass das alles auch mit einem Kreis von Kriegsverbrechern zusammenhängt, die noch am Leben sind. Und sein journalistischer Instinkt ist geweckt, als er mitbekommt, dass diese Männer etwas zu verbergen haben. Und er reist schließlich nach Österreich und Italien, um den Hinweisen zu folgen und ahnt nicht, in was für eine Gefahr er sich begibt. Wochen später ist es dann Vera, die ja genau diese Spur aufnimmt, um seine Nachforschung zu Ende zu bringen. Und sie entdeckt nicht nur, dass Jonathan dabei war, ein Netzwerk für Fluchthilfe für Kriegsverbrecher aufzudecken, sondern dass die Spuren bis in die höchsten Kreise der alliierten Geheimdienste reichen. Und dabei gerät sie selbst immer mehr in Gefahr und muss schließlich auch um ihr Leben fürchten. Und mehr möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch nicht verraten, um Ihnen nicht die Spannung zu nehmen. Ich hoffe, dass diese halbe Stunde Ihnen einen kleinen Einblick geben konnte, was Sie in dem Roman erwartet und dass Sie Lust haben, das Buch zu lesen. Und möchte mich aber schon mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.